Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. In der heutigen Credo-Sendung setzen wir also unseren Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol fort. In der heutigen Sendung soll es um philosophische Grundlagen der nationalsozialistischen Ideologie gehen. Gibt es hier bestimmte philosophische Fluchtlinien? Gibt es Grundlagen? Dr. Egger, unser heutiger Referent, er hat dazu intensiv geforscht in die Ergebnisse seiner Arbeit, gibt er uns heute einige Einblicke. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind und in der kommenden Stunde mit uns bzw. mit unserem Referenten Dr. Peter Egger durch die Philosophie gehen. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, er ist Doktor der Theologie, Geschichte und Philosophie, der uns ja durch diese Reihe des Grundkurses Philosophie ein wenig leitet. In Brixen in Südtirol ist er uns telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Dr. Egger, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen und Sie beginnen für uns diesen Grundkurs wie immer mit einem Gebet.
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich, wie bereits angekündigt wurde, Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch die Mutter Gottes bitten, dass sie uns durch ihre Fürbitte begleitet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir auch die Engel bitten, dass sie und das Geleit geben. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir auch noch die vielen Opfer anrufen, die durch den Nationalsozialismus zu Tode gekommen sind. All ihr Märtyrer, all ihr Heiligen, all ihr Opfer, bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Nationalsozialismus hat das 20. Jahrhundert gewaltsam geprägt. Keine andere Bewegung hat bisher Europa so diktatorisch beherrscht. Keine andere politische Macht hat unseren Kontinent tragischer verändert als der Nationalsozialismus. Wir alle kennen mehr oder weniger die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe, die dazu geführt haben, dass der Nationalsozialismus an die Macht kommen konnte. Wir wissen um die demütigenden Friedensdiktate nach dem Ersten Weltkrieg. Wir wissen um die Schwäche der jungen Demokratien, die millionenfache Arbeitslosigkeit sowie die Angst vor dem Bolschewismus. Weit weniger bekannt ist hingegen die Ideologie, die die Bewegung des Nationalsozialismus bestimmt hat. Erst die Kenntnis dieser Ideologie aber lässt uns den erstaunlichen Aufstieg, aber auch die zwangsläufige Katastrophe des Nationalsozialismus wirklich begreifen. Wir wollen deshalb nun versuchen, wenigstens die wichtigsten Grundgedanken der nationalsozialistischen Philosophie im deutschen Raum darzulegen. Der Nationalsozialismus hat eine lange Vorgeschichte. Das Menschenbild des Nationalsozialismus wurde vor allem von der Lebensphilosophie geprägt. Diese Philosophie sieht im Menschen ein Wesen, das von seinen vitalen Kräften bestimmt wird. Der Mensch verwirklicht sich dadurch, dass er seine vitalen Kräfte, also seine Lebenskräfte, seine biologischen Kräfte entfaltet. Das Ziel des Menschen besteht darin, dass er seine vitalen Kräfte immer mehr steigert und sich so zu einem immer höheren Lebewesen entwickelt. Hinter diesem Menschenbild steht die Überzeugung, dass das gesamte Weltall aus einem einzigen Baustoff, nämlich aus Leben, besteht. Das Leben wird für das Prinzip der Welterklärung gehalten. Leben und Entwicklung sind die Zauberworte, mit denen der Biologismus die Welträtsel zu lösen versucht. Im Grunde ist alles Leben, so lehrt er, und dieses Leben hat sich aus einfachsten Lebewesen zu den Pflanzen und Tieren entwickelt und aus den Tieren entstanden die Menschen. Es gibt infolgedessen im Stufenreich des Seins keine wesentlichen, sondern nur graduelle Unterschiede. Normalerweise besteht in der Entwicklung ein Stufenreich. Von der unbelebten Materie kommt man zur belebten Welt und dann geht es noch hinauf zum Geist. Hier gibt es in der abendländischen Philosophie mehrere Stufen, die wesentlich voneinander unterschieden sind. Im Biologismus sieht man nur mehr eine graduelle Stufung. Also hier geht es nicht mehr um wesentliche Entwicklungsstufen, sondern nur mehr um verschiedene Grade von ein und demselben Grundstoff, der sich weiterentwickelt. Nach lebensphilosophischer Auffassung sind demnach Pflanze und Tier eine Weiterentwicklung der einfachsten Lebewesen und der Mensch ist eine Weiterentwicklung des Tieres. Und wie bei Pflanze und Tier macht auch beim Menschen das bloß organische, ungeistige Leben den Kern des Wesens aus. Der Mensch wird also zu einem organischen Lebewesen reduziert. Dieses biologistische Menschenbild wurde von einer ganzen Reihe namhafter Philosophen verkündet. Der bekannteste Prophet dieses Menschen ist kein geringerer als Friedrich Nietzsche. Für ihn ist der Mensch ein Vitalwesen, eine Instinktnatur. Nietzsche schreibt: Den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und Seele ist nur ein Wort für etwas am Leibe. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser, und der heißt Selbst. In deinem Leib wohnt er, dein Leib ist er. Diese Aussprüche dürfen nicht materialistisch verstanden werden, denn wenn Nietzsche vom Leib spricht, denkt er nicht an etwas Anorganisches, sondern an das organische, vitale Leben. Nietzsche fragt dann aber noch weiter, welches denn das Grundgesetz des Lebens sei. Er gelangt dabei zu dem Schluss, dass das Leben letztlich vom Willen zur Macht bestimmt sei. Überall glaubt er diesen Willen zur Macht zu erblicken. Nietzsche ist sogar davon überzeugt, dass auch alles Denken und Philosophieren des Menschen letztlich von diesem Willen zur Macht bestimmt ist. Er schreibt, das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik stehen physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistige Wille zur Macht. Die Gültigkeit des Denkens und des Urteils hängt davon ab, wie weit es lebensfördernd, Leben erhaltend, Art erhaltend, vielleicht sogar artzüchtend ist. Nietzsche sieht im Willen zur Macht, aber auch den Maßstab der Moral. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Nietzsche ist schließlich auch der Ansicht, dass der Wille zur Macht die Grundlage jeder höheren Kultur sei. Er schreibt, sagen wir es ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat. Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jenem furchtbaren Sinne des Wortes, Raubmenschen, noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen oder auf alte, mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme Kaste war im Anfang immer die Barbarenkaste. Ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen Kraft. Es waren noch die ganzen Menschen. Es waren in diesem Sinn die ganzeren Bestien. Nietzsche entwirft also hier ein Menschenbild, das sich auf die Vitalität, auf die Lebenskraft stützt. Nietzsche hat irgendwo gespürt, dass diese Zivilisation in Europa schwach und alt geworden war. Er schreibt von der Dekadenz, vom Niedergang Europas, und er sagt, dass diese verfeinerte Kultur dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr lebensfähig sind und dass es mit dieser Zivilisation zu Ende geht. Und er entwirft jetzt einen Menschen, der noch von der ursprünglichen Kraft, von der barbarischen Kraft, von der vitalen Kraft bestimmt wird. Und da kommt dieser Mensch zum Vorschein. Der vitale Mensch, der biologische Mensch, der Raub. Mensch, die blonde Bestie, wie das hier genannt wird. Nietzsche sieht im Willen zur Macht und in der Steigerung des Lebens den eigentlichen Sinn des ganzen Menschseins. Die ständige Zunahme an Macht und Leben soll schließlich die Erhöhung des Typus Mensch, die fortgesetzte Selbstüberwindung des Menschen herbeiführen. Das Ziel dieser Entwicklung ist der Übermensch, der ganz vom Willen zur Macht durchdrungen ist und mit diesem Willen zur Macht alles beherrscht. Dieser Übermensch lebt jenseits von Gut und Böse. Er ist also Gut und Böse nicht mehr unterstellt. Er steht jenseits von Gut und Böse. Er lebt auch jenseits von Wahrheit und Lüge. Entscheidend ist für ihn einzig der Wille zur Macht. Dieser Übermensch lebt schließlich auch ohne Gott und Religion. Er ist sich selbst das höchste und absolute Wesen. Nietzsche verkündet aber nicht nur das Ideal des vitalen Übermenschen. Er bekämpft auch leidenschaftlich alle jene Menschentypen, die nicht den Vorstellungen seiner Lebensphilosophie entsprechen. Nietzsche wendet sich vehement gegen den theoretischen und intellektuellen Menschen. Er polemisiert gegen Sokrates, den er als den Stammvater der theoretisierenden Philosophie betrachtet, die so lebensfremd ist. Er beschimpft Voltaire, Kant und Hegel. Er verachtet die Gelehrten des 19. Jahrhunderts, deren rationalistische und idealistische Philosophie er als lebensfremd empfindet. Er sieht in allen diesen Gestalten die Vertreter eines einseitig geistigen Menschen, der das Eigentliche, nämlich das Leben, vergisst. Er sieht in den Begriffen Wahrheit, Tugend, Werte rein abstrakte Größen, die das Eigentliche des Lebens, nämlich den Instinkt und den Willen zur Macht, verkennen. Als er tagt alles dieses Philosophieren, dieses Reden von Wahrheit, von Idealen, von Werten, das sind doch alles nur abstrakte Dinge. Um was es wirklich geht, ist doch der Instinkt. Das ist doch der Wille zur Macht. Und der wird durch dieses Philosophieren, durch dieses abstrakte Denken, wird der ruiniert, wird der zerstört. Nietzsche bekämpft aber auch das Menschenbild des Positivismus und Materialismus. Er erkennt sehr klar, dass diese Philosophie den Menschen auf Stoff und Kraft und Materie reduziert und damit das Leben als ganzheitliches Prinzip in Frage stellt. Er weiß, dass der Materialismus letztlich zu einem reinen Atomismus führt, der zur Leugnung der vitalen Seele des Menschen führt. Es gibt dann nur mehr Atome, aber keine Seele mehr. Es gibt dann keine vitale Kraft mehr. Nietzsche ist sich auch der Tatsache bewusst, dass ein solches seelenloses, mechanistisches Weltbild zwangsläufig zur Zersetzung jeder Kunst und Kultur führen muss. Nietzsche wendet sich auch nachdrücklich gegen den moralischen und christlichen Menschen. Die Moral führt nach Nietzsche dazu, dass der vitale Mensch in ein Gefängnis von Gesetzen, Normen und Geboten eingesperrt wird, indem er schließlich zugrunde geht. Das Christentum führt dazu, dass sich der Mensch vom Leben, von der Welt und von seiner Triebnatur abwendet. Er wird jetzt plötzlich zu einem Haustier, das nur noch bestimmten Geboten folgt. Er ist nicht mehr das ursprüngliche Raubtier. Nietzsche ist weiters auch ein erklärter Gegner des demokratischen Menschen. Er befürchtet, dass durch die Gleichheit der Rechte nicht mehr jene Herausforderung gegeben ist, die es zur Entwicklung starker Menschen braucht. Die Demokratie bedeutet für ihn, wie er schreibt, das allgemeine grüne Weideglück der Herde mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für jedermann. Nach Nietzsche kann es aber auf diese Weise niemals zu einer Erhöhung des Menschen kommen. Wenn er nur mehr sicher lebt, wenn er ungefährlich lebt, dann verliert er ja seine Raubtierinstinkte. Die Demokratie ruiniert den Menschen und führt zum Niedergang des Volkes. Aus denselben Gründen polemisiert Nietzsche dann auch sehr heftig gegen den sozialistischen Menschen. Er sieht im Sozialismus ein System, das zur Züchtung von Herdenmenschen führt. Er betrachtet den Sozialismus als einen Schutz für alle Schwache, Kranke und Minderwertige. Nietzsche sieht im Sozialismus die Gefahr einer Entartung des Menschengeschlechts. Die Herden- und Gleichheitsmoral des Sozialismus verhindert, dass sich der Mensch zu etwas Höherem entwickeln kann. Alle sind gleich und keiner kann sich mehr nach oben entwickeln. Die Bekämpfung aller starken und fähigen Menschen führt zum Untergang des Volkes und der Kultur. Nietzsche wendet sich schließlich auch gegen den pessimistischen Menschen. Er erblickt im Pessimismus und in der Miesmacherei einen Hauptgrund für die allgemeine Lähmung und Dekadenz. Nietzsche will auch nichts von Schopenhauers Resignation wissen. Er verlangt Optimismus und Heroismus. Er verlangt Härte und Zucht. Damit aber wird es dem Menschen gelingen, selbst den Nihilismus zu überwinden. Auch dem Nichts kann dieser Mensch trotzen. Nietzsches Denken weist nicht zuletzt antisemitische Züge auf. Die Juden waren seiner Meinung nach die Begründer einer Sklavenmoral. Sie haben die Herrenmoral des starken Menschen für schlecht erklärt und dafür solche Werte eingeführt, die zum Schutz der Schwachen und Niedrigen eben der Sklaven dienen. Die Juden, so schreibt er, ein Volk geboren zur Sklaverei, wie Tacitus und die ganze antike Welt sagt, das auserwählte Volk unter den Völkern, wie sie selbst sagen und glauben, die Juden haben jenes Wunderstück von Umkehrung der Werte zustande gebracht, dank welchem das Leben auf Erden für ein paar Jahrtausende einen neuen und gefährlichen Reiz erhalten hat. Er sagt also Folgendes: Das, was eigentlich das Große ist, nämlich die Welt und das, was die Welt bietet, das hat man umgedreht. Und man hat die Welt, die sinnliche Welt, mit all ihren Reizen, hat man zu einem Schauderwort gemünzt. In dieser Umkehrung der Werte liegt die Bedeutung des jüdischen Volkes. Mit ihm beginnt der Sklavenaufstand der Moral. Nietzsche meint damit Folgendes: Dass die Schwachen eine Moral entwickelt haben, mit der sie versucht haben, die starken Menschen durch Gebote zu fesseln. Die Sklaven, die Schwachen, haben gemerkt, dass sie keine Chance haben gegen die Herren, gegen die Starken, gegen die Übermenschen. Was haben sie unternommen? Sie haben die Moral entwickelt und haben gesagt: Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Und alle diese Gebote haben sie aufgestellt und haben damit einen Aufstand, einen geistigen Aufstand gegen die Starken organisiert und haben dadurch das Starke, das Unbändige, das Kraftvolle, das Raubtierhafte zu Fall gebracht. Die Sklaven haben also mit Hilfe der Moral die gesamte Gesellschaft auf den Kopf gestellt und zum Schluss waren sie obenauf, indem sie durch ihre Moral den starken Menschen Fesseln angelegt haben, indem sie ihnen durch Gebote einen ganz bestimmten Weg gezeigt haben, den sie von Natur aus nie gegangen werden. Wenn wir kurz zusammenfassen, dann können wir über Nietzsches Menschenbild Folgendes sagen: Nietzsches Ideal ist der vitale Mensch, der vom Willen zur Macht bestimmt wird. Das Ziel der menschlichen Entwicklung ist der Übermensch, der jenseits von Gut und Böse steht. Dieser Übermensch hat aufgrund seiner vitalen und körperlichen Überlegenheit das Recht, die anderen Menschen zu beherrschen und als Sklaven zu behandeln. Dieser vollendete Instinktmensch, die blonde Bestie, wie ihn Nietzsche auch nennt, ist von seinem Wesen her antigeistig, antimaterialistisch, antimoralistisch, antichristlich, antidemokratisch, antisozialistisch, antipessimistisch, antisemitisch. Es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, mit welcher Präzision Nietzsche den nationalsozialistischen Menschen angekündigt und beschrieben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren namhaften Vertreter der Lebensphilosophie zuwenden, nämlich Oswald Spengler. Oswald Spengler, der von 1880 bis 1936 gelebt hat, ist vor allem durch sein Werk »Der Untergang des Abendlandes« in weitesten Kreisen bekannt geworden. Auch nach Spengler entstanden aus den niederen Lebewesen mit der Zeit die höheren Lebewesen. Allerdings handelte es sich dabei nach Spengler nicht um eine allmähliche Entwicklung, sondern jeweils um eine Mutation, also eine innere Wandlung, die plötzlich alle Exemplare einer Gattung ergreift und zu einer neuen Art umbildet. Auf diese Weise entstanden aus den einfachsten Lebewesen plötzlich die Pflanzen und die Tiere und aus den Tieren plötzlich der Mensch. Wir haben hier also eine weitere Theorie, dass nämlich die Entwicklung in Sprüngen verlaufen ist und dass plötzlich höhere Wesen entstanden sind. Aber der Grundgedanke ist der gleiche. Auch hier hören wir, dass aus einfachen Formen des Lebens sich die Pflanzen und die Tiere entwickelt haben und dass dann aus den Tieren heraus der Mensch entstanden ist. Wir sehen also, wie der Biologismus gewissermaßen den Menschen von unten her erklärt. Der Mensch kommt von unten. Und dann beschreibt er, dass das Leben auch den Menschen in seiner ganzen Art prägt. Die Vitalität ist wieder das oberste Gesetz. Oswald Spengler schreibt hier, die Taktik seines Lebens ist die eines prachtvollen, tapferen, listigen, grausamen Raubtieres. Es ist also erstaunlich, dass hier der Mensch ständig als Bestie beschrieben wird. Als prächtige Bestie, grausame Bestie, als listige Bestie. Der Mensch wird hier als Bestie beschrieben. Er ist eine Bestie mit Intelligenz. Oswald Spengler schreibt dann noch, er lebt angreifend, tötend und vernichtend. Er will Herr sein, seitdem es ihn gibt. Schon die Seele des ersten Menschen kannte, wie Oswald Spengler an einer anderen Stelle schreibt, den Rausch des Gefühls, wenn das Messer in den feindlichen Leib schneidet, wenn Blutgeruch und Stöhnen zu den triumphierenden Sinnen dringen. Also das ist ein Rauschgefühl. Und so bleibt es für immer, denn das Leben ist ein Kampf. Und dann schreibt Spengler noch einmal, und zwar ein Kampf aus dem Willen zur Macht. Grausam, unerbittlich, ein Kampf ohne Gnade. Und so wie es nach Spengler zwei Arten von Tieren gibt, so gibt es auch zwei Arten von Sittlichkeit. Es gibt zwei Arten von Tieren, nämlich die Raubtiere und die Pflanzenfresser. Die Ethik des Menschen ist natürlich die der Raubtiere. Auch bei diesem Vertreter der Lebensphilosophie entdecken wir verschiedene Ansätze, die wir im Nationalsozialismus wiederfinden. Wir hören erneut, dass der Mensch ein vitales Raubtier sei und eine Raubtierethik habe. Dazu erfahren wir, dass die vitale Seele auch die Kultur eines Volkes bestimme. Gerade dieses biologistische Kulturverständnis aber sollte uns sehr nachdenklich stimmen. Die Lebensphilosophie versucht letztlich nichts anderes, als die Kultur auf die vitalen Kräfte zurückzuführen. Also auch in der kulturellen Entwicklung ist die Vitalität der oberste Maßstab. Es ist nie die Rede von Geist, von Herz, von Spiritualität. Hier ist immer die Rede von Vitalität. Sehr aufschlussreich ist aber auch die lebensphilosophische Ansicht, dass jede Kultur von einer ganz bestimmten rassischen Seele her geprägt sei. Demnach ist eine Kultur nicht mehr das Ergebnis des menschlichen Geistes, sondern nur mehr der Ausdruck einer rassischen Seele. Diese Verkennung des Geistes und diese einseitige Betonung der rassischen Seele ist aber typisch für das nationalsozialistische Kulturverständnis. Noch deutlicher tritt der antigeistige Zug der Lebensphilosophie bei einem anderen Vertreter des Vitalismus, nämlich bei Ludwig Klages, hervor. Nach Ludwig Klages, der von 1872 bis 1956 gelebt hat, ist der Geist sogar der Widersacher der Seele und des Lebens. Ursprünglich, so Klages, war der Mensch ein harmonisches Wesen. Denn damals bestand er, wie es heute noch bei der Pflanze und beim Tier der Fall ist, nur aus Leib und Seele, deren harmonisches Verhältnis überall zum Ausdruck kam. Dann aber trat plötzlich der Geist auf. Und dieser Geist wurde zur zerstörerischen Kraft. Der Mensch wurde von seinen biologischen Instinkten entfernt und entwickelte eine neue Lebensform, die vom Geist geprägt war. Und in diesem Augenblick verlor der Mensch seine Harmonie. Ludwig Klages hat hier etwas Richtiges gesehen. Und zwar hat er festgestellt, dass der Geist, die Intelligenz, auch die Möglichkeit hat, den Menschen zu zerstören. Wir können feststellen, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder durch den Geist zerstörerische Kräfte freigesetzt wurden. Dass es immer wieder zu Erfindungen gekommen ist, die tödlich waren. Und dass der Mensch durch seinen Geist zu einer Bedrohung geworden ist, wie es das Tier niemals werden konnte. Und Klages sieht diesen Aspekt. Aber das Problematische an dieser Feststellung ist, dass der Geist als Widersacher, als Gegenspieler der Seele gesehen wird. Die Kritik hätte anders lauten müssen. Man hätte feststellen müssen, dass der Geist, wenn er missbraucht wird, zur Bedrohung wird. Aber sonst ist doch der Geist genau jene Kraft und jenes Licht, das den Menschen emporhebt über die reine Vitalität, über die reine Instinktnatur. Die großen Philosophen des Abendlandes, muss man hier sagen, haben doch immer wieder daran festgehalten, dass der Geist, dass die Vernunft die Herrschaft haben müssen über die Instinkte, über die Affekte, über die primitiven Kräfte. Der Mensch beginnt mit dem Geist, der ihn emporhebt über das rein Instinktmäßige. Und Goethe sagt einmal das bekannte Wort, der Geist ist, der den Mensch zum Menschen macht. Und hier wird nun erklärt, dass der Geist den Menschen ruiniert, den Menschen als biologistisches Wesen. Und das ist unheimlich. Man bekämpft den Geist. Den Missbrauch des Geistes, den gilt es sehr wohl zu bekämpfen. Aber den Geist als das urmenschliche Prinzip, als das Licht, als die Intelligenz, das hätte man schon nicht tun sollen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Lebensphilosophie in einer sehr einseitigen Weise die vitale Seite des Menschen hervorhebt. Dieser biologistische Ansatz der Lebensphilosophie führt zu einer Verkennung, ja zu einer Bekämpfung des menschlichen Geistes. Damit aber wird der Mensch in seinem innersten Wesen amputiert und verstümmelt. Es bleibt dann nur mehr der animalische Unterbau des Menschen. Dieser geistlose Mensch aber wird nie imstande sein, eine vollmenschliche Gesellschaft und Kultur hervorzubringen. Wenn wir das also noch einmal ganz kurz zusammenfassend sagen dürfen, es hat bereits vor dem Auftreten des Nationalsozialismus eine lange geistige Vorgeschichte gegeben. Und diese Vorgeschichte war von der Lebensphilosophie geprägt. Die Lebensphilosophie hat erkannt, dass die vitalen Kräfte durch eine müde gewordene Zivilisation gefährdet waren. Und deswegen versuchte die Lebensphilosophie, diese vitalen Kräfte wieder anzukurbeln. Und man stellte diesem müden Dekadenzmenschen einen vitalen Menschen gegenüber. Aber dieser vitale Mensch war sehr einseitig. Im Grunde genommen war es ein barbarischer Mensch, der von den Instinkten her charakterisiert wurde. Es war ein Raubtiermensch, der keine Moral mehr haben sollte, der jenseits von Gut und Böse stand, für den es keinen Gott mehr gab. Da kündigt sich etwas an, das wird zu einem unheimlichen Gewitter. Und nun wollen wir uns den eigentlichen Autoren des Nationalsozialismus zuwenden, die das Denken dieser Bewegung maßgeblich charakterisiert haben. Aber bevor wir damit beginnen, wollen wir noch ein bisschen Musik hören.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit seinem Grundkurs Philosophie, den er heute fortsetzt mit einer weiteren Folge. Wir haben zunächst schauen dürfen auf eine, ja, sagen wir, geistesgeschichtliche, philosophiegeschichtliche Vorgeschichte der Schriften, der maßgeblichen Schriften des Nationalsozialismus. Da wollen wir in dieser Sendung und auch in der folgenden Sendung ein wenig genauer drauf schauen, auf die geistesgeschichtlichen Grundlagen und vor allem, was dann daraus geworden ist. In dem Falle war das zum Beispiel die Lebensphilosophie. Philosophen wie Ludwig Klages oder auch schon Friedrich Nietzsche hat Dr. Egger für uns betrachtet. Wir sind nun gespannt, wie es weitergeht. Dr. Egger, bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das bekannteste ideologische Werk des Nationalsozialismus ist gewiss Hitlers Buch Mein Kampf. Da dieses Werk aber weitgehend eine psychologische und taktische Kampfschrift ist, ziehen wir es vor, uns mit dem Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg auseinanderzusetzen. Alfred Rosenberg war der Chefideologe des Nationalsozialismus und er hat in seinem Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts die Ideologie des Nationalsozialismus dargestellt. Dieses Werk des nationalsozialistischen Denkers ist sicherlich die umfassendste und systematischste Darstellung des Nationalsozialismus und vermittelt uns einen sehr tiefen Einblick in die braune Ideologie. Man muss sich allerdings erst ein bisschen an diese Sprache gewöhnen und deswegen werde ich die Zitate, die ich dem Buch entnehmen möchte, auch etwas langsamer vorlesen, weil man sich erst ein bisschen eindenken und einfühlen muss in diese Sprache. Ich werde versuchen, in kleineren Kapiteln einige Grundgedanken des Nationalsozialismus darzulegen. Der Nationalsozialismus geht davon aus, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist. Er versucht den Menschen, aber auch das Volk, die Politik und die Kultur mit rein biologistischen Maßstäben zu erklären. Die Grundlage dieses Menschen- und Weltbildes sind die beiden biologischen Faktoren Blut und Rasse. Der Nationalsozialismus sieht im Blut und in der Rasse das Tiefste des Menschen und der Geschichte überhaupt. Rosenberg sagt also, das letzte, das tiefste Prinzip ist das Blut und ist die Rasse. Über das Blut und über die Rasse kommen wir nicht hinaus. Das ist das Tiefste und das Höchste. Für Rosenberg und die anderen Theoretiker des Nationalsozialismus ist das Blut, ich zitiere, das göttliche Wesen des Menschen und der Mensch ein bloßes Blut- und Rassewesen. So wird er von Hans Pfeil, einem christlichen Denker, also noch einmal auf den Punkt gebracht. Nun hören wir ein Zitat. Die Rasse aber ist Prinzip der Seele, ebenso wie das Prinzip der Kultur, weil Vernunft, Wille, Lebensstil von der Rasse bestimmt werden und alle kulturellen Leistungen Ausfluss und Ausdruck der rassischen Substanz sind. Das muss man sich mal klar vor Augen halten. Also, wenn man eine Ideologie verstehen will, muss man sich immer fragen, was ist denn der letzte, der höchste Wert, von dem eine Ideologie bestimmt wird. In diesem Fall wird die Ideologie vom Blut und von der Rasse bestimmt. Und zwar ist dieses Blut nicht ein medizinisches Phänomen, sondern es ist hier der Träger einer Kraft, der Träger einer Seele. Das Blut ist hier nicht als etwas Medizinisches, als ein medizinisches Phänomen gesehen, sondern als Träger einer rassischen Seele. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt setzen. Wir wissen also, das Blut und die Rasse sind die eigentlichen Fundamente der Ideologie. Jetzt geht es darum, für die Ideologen des Nationalsozialismus steht aber auch fest, dass nicht alle Rassen von gleicher Bedeutung und gleichem Wert sind. Rosenberg ist der Überzeugung, dass, ich zitiere, alle Staaten des Abendlandes von Germanen erzeugt wurden. Also er beschreibt das mit sehr pathetischen Worten, die Arier haben die gesamte Kultur des Abendlandes geschaffen, sie sind vom Norden her gekommen und sie haben also hineingewirkt bis in die Weite, bis nach Osten, bis zum Kaukasus hinüber reicht diese arische Kultur. Und sie reicht auch hinüber bis nach Gibraltar und schließlich geht sie noch hinunter über das Mittelmeer und wird dann erst von den Weiten Afrikas, dort versandet sie dann. Die nordische Rasse ist nach Rosenberg so dominierend, dass beim Verschwinden dieses germanischen Blutes aus Europa die gesamte Kultur des Abendlandes mit untergehen müsste. Als Grundwerte dieser nordischen Rasse nennt der Chefideologe des Dritten Reiches die germanischen Werte Ehre, Freiheit, Stolz und Mut. Der höchste aller dieser Werte aber ist die Ehre. Rosenberg schreibt, überall, wo nordisches Blut vorherrscht, ist der Ehrbegriff vorhanden. Die Ehre ist gewissermaßen die Triebfeder der nordischen Rasse. Diese nordische Rasse ist für den Nationalsozialismus der Sinn der Erde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können uns vorstellen, dass eine solche Botschaft auch nachwirkt. Es könnte durchaus sein, dass eben Menschen, die auf der Suche nach einer Selbstbestätigung sind, in diesen Worten wieder ihre eigene Sehnsucht nach etwas Großem entdecken. Und es könnte durchaus sein, dass solche Worte im Menschen auch plötzlich ein Rassebewusstsein wecken. In diesen schwierigen 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die wirtschaftliche Misere so spürbar war, und als man den Eindruck hatte, dass Deutschland eigentlich bedeutungslos geworden sei, wurde diese Botschaft verkündet. Und man kann sich vorstellen, welche Wirkung eine solche Botschaft bei vielen Menschen in dieser schwierigen Zeit haben konnte. Nun wollen wir uns noch einer weiteren Frage zuwenden. Neben der nordischen Rasse gibt es aber laut Nationalsozialismus auch andere, weniger bedeutende Rassen. Die westische, die dynarische, die ostische, die ostbaltische und die fälische Rasse. Alle diese Ausdrücke sagen uns heute nicht sehr viel, aber der Nationalsozialismus hat hier also ganz genau eine Skala der verschiedenen Rassen aufgestellt. Rosenberg lässt deutlich anklingen, dass alle diese Rassen der nordischen Rasse unterlegen sind. Sie werden aber dank ihrer Verbindung mit der nordischen Rasse veredelt und aufgewertet. Wir spüren hier von Anfang an, wie dieser Gedanke des Blutes und der Rasse dominierend ist. Dieser Gedanke von Blut und Rasse steht am Anfang der gesamten nationalsozialistischen Ideologie. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, weil alle anderen Entwicklungen, die wir dann noch hören werden, sind letztlich von diesem Grundgedanken, von dieser Grundüberzeugung abhängig. Aber hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden und ich gebe zurück ans Studio und vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
In der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hören Sie heute wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und seinen Grundkurs Philosophie. Heute ging es um einen ersten Blick auf die geistigen und auch auf die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus. Herzlichen Dank, Dr. Egger, für Ihre Ausführungen, für Ihre, ja, heute müssen wir das so sagen, beklemmenden Einblicke in eine Entwicklungsgeschichte, die, naja, zumindest durch ein Phänomen, vielleicht viele werden es heute vielleicht so in dieser Weise auch zum ersten Mal gehört haben, auch bestimmte Zusammenhänge mit der Philosophiegeschichte. Täuscht dieser Eindruck? Ist der zu oberflächlich oder kann man vielleicht schon sagen, dass bereits im 19. Jahrhundert in der Philosophie etwas, eine zunehmende, wie soll man es sagen, Poetisierung der Philosophie einsetzt? Es werden viele Dinge zusammengebunden. Es wird aus relativ trüben Quellen gefischt, die eigentlich schwer durchschaubar sind. Es wird mit Begriffen kommen immer mehr an die Oberfläche, die eigentlich schwer überprüfbar sind. Leben, die Vitalität, die sind die Schwachen, die sind die Starken. Es kommt so eine merkwürdige Stimmung auf von bestimmten, also man fühlt irgendetwas und das Ganze wird zu einer philosophischen Literatur, gegen die man schwer etwas einwenden kann, weil sie immer weniger ganz offensichtlich mit Maßstäben der klassischen Geistigkeit oder der klassischen Vernunft argumentiert. Täuscht das oder ist das ein bisschen so?
Nein, Sie haben das völlig richtig gesehen. Und es ist ja etwas vom Unheimlichsten, was wir in der Geistesgeschichte erlebt haben, nämlich dieser rasche Abstieg von der deutschen Klassik. Wir denken an Goethe und Schiller am Beginn des 19. Jahrhunderts und innerhalb von wenigen Jahrzehnten sinkt der Höhepunkt vielleicht der deutschen Kultur überhaupt hinunter in einen Bereich, der eigentlich nur mehr von vitalen, instinktiven und primitiven Kräften charakterisiert ist. Also das ist ja immer wieder auch ein Rätsel, wie war es möglich, dass diese Kultur, die damals in ganz Europa bewundert wurde, wir haben die zwei Namen von Goethe und Schiller genannt, aber man könnte noch viele andere nennen, dass die innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten hinuntergesunken ist in die Tiefen einer rein biologistischen Sicht. Wir müssen eines dazu sagen, das war nicht nur ein deutsches Phänomen, es hat auch in England der ganze Darwinismus in diese Richtung gedrängt. Und wir müssen sagen, dass auch der Materialismus dazu beigetragen hat, dass man sozusagen den Menschen nur mehr von unten gesehen hat und dass einfach das Geistige abhanden gekommen ist. Aber noch tiefer kann man sehen, wenn man merkt, dass Gott abhanden gekommen ist. Es war plötzlich nur mehr Biologie und es war plötzlich nur mehr Materie und es war plötzlich kein Gott mehr weit und breit. Und da erlebt man dann geistig, dass nichts mehr übrig bleibt. Und aus diesen, Sie haben es ganz richtig gesagt, aus diesen trüben Gewässern hat man dann gefischt, aber da war nicht mehr viel zu fischen. Und es war unglaublich, dass man sich mit einem solchen Menschenbild zufrieden gegeben hat. Das war nur mehr der vitale Mensch. Und wenn die gesamte Kultur, Gesellschaft, Politik auf den vitalen Kräften aufbaut, dann haben wir eben auch eine Gesellschaft, die nach biologistischen Gesetzen funktioniert. Dann haben wir eine animalische Gesellschaft. Und dann haben wir den Kampf des Stärkeren gegen den Schwächeren. Und dann haben wir den Krieg als das Gesetz des Lebens. Das ist in diesem animalischen Menschenbild schon verankert. Und das war das Tragische. Und das muss man einmal ganz klar sehen. Es war hier eine Wurzel, die einfach im biologischen oder im ausschließlich biologischen verankert war. Die Biologie spielt eine Rolle, damit wir uns hier richtig verstehen. Der Mensch ist auch ein vitales Wesen. Der Mensch hat Instinkte, keine Frage. Aber die müssen vom Geist gelenkt werden. Und die sollten auch von der Spiritualität und von der Religion bestimmt werden. Und wenn diese höheren Dimensionen fehlen, dann bleibt nur mehr die Bestie übrig. Und die wurde ja in allen Schattierungen beschrieben.
Und das ist letztlich, ist dann dieser Schritt eigentlich auch nicht mehr so weit, dass man einfach, ich meine, die Gleichung ist ja eine denkbar einfache, nur auf die wäre vorher niemand gekommen, dass man einfach sagt, in der Natur ist erfolgreich, wer grausam ist, die Natur ist grausam, also dürften wir es auch sein. Das ist im Grunde die triviale und schreckliche Gleichung, die darin zum Ausdruck kommt.
Ja, wobei man hier vielleicht noch etwas hinzufügen muss. Es gibt ja neben diesem biologistischen Menschenbild auch noch einen anderen Zug im Nationalsozialismus, nämlich das idealistische Menschenbild. Obwohl der Nationalsozialismus den Idealismus ablehnt, übernimmt er gewisse Dinge des Idealismus. Der Idealismus hat ja die Größe des Volkes betont. Er hat die Größe des Nationalstaates hervorgehoben. Und er hat auch verschiedene Tugenden genannt. Und der Nationalsozialismus hat es eben verstanden, auf der einen Seite dieses biologistische Menschenbild zu kreieren und auf der anderen Seite hat er aber auch gewisse Ideale vermittelt. Das war ja eine ganz eigenartige Kombination. Das Menschenbild war im tiefsten biologistisch, aber es waren gewisse Ideale, die vom Idealismus entwickelt worden waren. Die Größe der deutschen Nation, die deutsche Kultur, die Tugenden, die Ehre und diese Dinge, die haben auch viele Menschen angesprochen, die sich mit dem rein biologistischen Menschenbild niemals angefreundet hätten. Und das war sozusagen auch für viele eine Blendung, dass man gesagt hat, die reden ja von Idealen, von der Größe der neuen Zeit, vom Einsatz für die verschiedenen Mitglieder der Volksgemeinschaft. Das waren ja Ideale. Aber der tiefste Fundus, das tiefste Fundament war eben doch biologistischer Art.
Danke, Dr. Egger, für diese Sendung. Und wenn Sie abschließend für uns ein Gebet sprechen würden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir bitten dich, lass du uns durch die Geschichte und auch durch die Fehler vieles lernen. Lass du uns die Geschichte mit deinen Augen sehen und gib uns die Erkenntnis, dass in einer Gesellschaft, in der du nicht das Maß der Dinge bist, oft die Katastrophe und die Hölle nicht mehr weit entfernt sind. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.